Wusstest du übrigens, was die größte sozusagen Privatflugzeugstrecke in Europa ist? Zumindest laut meinen Informationen. Also wo der meiste Traffic hin und her geht.
Es gibt, seitdem es das Flugzeug gibt, also diesen B2 seit 1989, gibt es genau 550 Piloten, die auf die Maschinen ausgebildet wurden. Man weiß gar nicht, wie viel von diesem B2 es gibt. Stückpreis 2 Milliarden Dollar. Waymo macht mittlerweile 700.000 Trips im Monat. Ja, also hat die Schlagzeilen nochmal wirklich stark erhöht.
In Summe bräuchten wir viel mehr kostengünstige Abdeckung von öffentlichem Nahverkehr. Weil das einfach die Triebfeder ist, dass du eben nicht alle in den Städten wohnen musst. Einen wunderschönen verspäteten guten Morgen.
Was ist denn hier los?
Was ist denn hier überhaupt los? Ich muss sagen, ja, mein Frontallappen wurde einmal komplett neu konfiguriert gerade von unserer Produzentin Sandra.
Ja.
Die mir mit wirklich, also sibyllinisch sozusagen mitteilen wollte, dass wenn wir unseren Scheiß jetzt nicht in den Griff bekommen mit unserer Terminierung und das ganze Team verrückt machen, wann und wie wir aufnehmen, sie ernsthaft in Erwägung zieht, administrative Bestrafungen anzusetzen für dich und für mich. Dein Glück war, du warst noch im Flugzeug. Ich habe den Call natürlich angenommen, weil ich...
Du hast quasi wieder die Hitze abbekommen, ja?
Ich habe auf jeden Fall meine Hitzebeschichtung bei Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wurde getestet. Das kann ich dir sagen.
Wie geht's dir jetzt? Bist du noch am Glühen oder...
Das ist ja sozusagen, ne, man stößt ja dann automatisch Adrenalin aus, das heißt, man ist auch wach.
Ja.
Also das könnte gut sein. Wir müssen schnell aufnehmen, weil wenn das Adrenalin nachlässt, dann werde ich ja auch einschlafen.
Glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee. Ich sitze auf jeden Fall am Flughafen hier in München, deswegen ein wenig Hintergrundgeräusche, aber ich habe es in die Lounge geschafft und deshalb klappert es links und rechts von mir vielleicht ein bisschen. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben und das wird gut.
Was ich eigentlich gehört habe, was du gesagt hast, ist, du fliegst Commercial. Das wundert mich natürlich jetzt ein bisschen an der Stelle.
Wenn die Leute jetzt dein Grinsen sehen könnte, ja?
Das finde ich jetzt eigentlich, ich habe gedacht, ich arbeite mit Profis hier, aber...
Ja. Du, Enttäuschung ist hoffentlich nicht zu groß. Ich arbeite ja auch noch im Rahmen eines deutschen mittelständischen Unternehmens und da wird gemacht, was gepredigt wird.
Das stimmt. Also, wusstest du übrigens, was die größte... sozusagen Privatflugzeugstrecke in Europa ist, zumindest laut meinen Informationen, also wo der meiste Traffic hin und her geht.
London,
mit
Paris.
Privaten Fliegern. Nicht schlecht, Paris Côte d'Azur.
Das lohnt sich ja richtig mit den TGVs, ja? Okay.
Also ehrlicherweise, ich habe das jetzt nicht im letzten Ding nachvollzogen, aber das schien mir so zu sein, dass das, was Starts und Landungen angeht, von Privatflugzeugen oder Flugzeugen bis, ich glaube, 9 Sitze, wo, da kann man davon ausgehen, dass das kein kommerzieller Betreiber ist, dass das zwischen Nizza und Paris-Orly, glaube ich, stattfindet. Aber du hast natürlich auch, also London-Amsterdam ist irgendwie auch noch beliebt. London, Paris auch. Es gibt da so ein paar, aber genau, an die Côte d'Azur wollen die Leute.
Ja, und die meisten jetzt aktuell allerdings nach Venedig, habe ich gehört. Ja, größtes Privatjet-Aufkommen in der Geschichte.
90 Stück, oder? Wie viel?
Ja, also mehr als zum Weltwirtschaftsforum nach Davos dieses Jahr gekommen sind.
Mehr als so Super Return nach Berlin. Da sind doch auch immer 40 Privatjets, oder?
Ja, warst du dieses Jahr da?
Nee, also sag ich gleich was so. World Economic Forum, warte mal, das google ich jetzt direkt mal, aber das stimmt, das ist natürlich auch...
World Economic Forum angeblich irgendwie so, glaube ich, 70, 72, Hochzeit von Base sind so um die 90 und Venedig freut sich einfach nur.
Also, how many private jets does Davos have? 1,040 private jet flights arrived and departed airport serving Swiss town Davos during the week of the World Economic Forum 2022. Das ist ja absolut verrückt. Ich finde auch gut dann, ne? Es gibt ja dann so ganz, ganz vieles auch immer Klimaschutz dann am World Economic Forum und so. Finde ich gut. Also gefällt mir. Jeff Bezos heiratet.
Bist eingeladen?
Erneut. Ich habe keine Zeit.
Okay.
Das ist ja dieses Wochenende und da bin ich mit dem Alexei, da sagen wir gleich noch was zu, da bin ich mit dem Alexei in Francorchamps, in Spa, auf der Rennstrecke und wir hoffen, dass wir da sozusagen Stakeholder und potenzielle Investoren und so weiter treffen. Das heißt, jetzt habe ich natürlich mir ein Ei gelegt, ich bin nicht gut vorbereitet. Also wir gucken uns Autorennen an.
Okay, was fährt denn da in Francorchamps?
Ja. Jetzt sagst du mir wieder Sachen. Ich weiß nicht, was da falsch so fällt. Ich glaube aber, das
aber
ist sozusagen
vier Räder,
so. Ja, witzig. Ja, ist vier Räder. Ich glaube, das ist so ein Klassik-Car-Ding. Also sind nicht so crazy Rennautos. Also sind natürlich Sportwagen, aber es ist sozusagen normale straßenzugelassene Sportwagen. Also auch Porsche und Ferrari und sowas fahren da rum. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht genau. Das ist Asche auf mein Haupt, dass ich das nicht genau weiß. Deswegen musste ich leider Jeff Bezos absagen.
Verstehe ich.
Das tut mir auch leid, aber es klingt auch wirklich alles nicht nach Spaß. Ehrlicherweise.
Nee, ich fand's auch. Also ich habe gestern gesehen, wie sie da eine Schaumparty bei sich auf dem Boot gemacht haben. Und das war schon sehr, sehr spaßbefreit, wie das
Cringe
da aussah.
Sagen meine Kinder dazu, ja. Ehrlicherweise. Das fand ich jetzt auch. Also warum man das so... Also du bist der reichste Mensch, einer der reichsten Menschen der Erde. Du kannst alles Geile machen. Und dann legst du dich so auf den Servierteller. Ich meine, eins muss man ihm lassen. Testosteron Replacement Therapy. Da kann man mal Vorher-Nachher-Bilder bei ihm angucken. Das scheint zu funktionieren. Genau. Teile seiner zukünftigen Ehefrau sind auch, ne? Wie alt ist sie? ist ein Zacken.
Meinst du die Teile oder sie?
Also die natürlichen Teile. Bei ihm auch natürlich. Also ich glaube, auch
keine
er
Ahnung,
hat doch. Hat er nicht auch Facelift und so weiter? Also er sieht auch ordentlich stramm aus sozusagen im Gesicht. Ich werde dem nicht beiwohnen. Ich wurde aber auch nicht eingeladen. Jetzt kann ich es dir verraten. Ich habe gelogen.
Ach du. Das liegt aber auch nur daran, dass wahrscheinlich zufälligerweise du kein Privatjet gerade mehr mieten konntest, um da hinzukommen.
Also die waren alle. Ehrlicherweise, man würde bestimmt schon noch einen finden. Mit Sicherheit, also fürs kleine Aufgeld, aber also Privatjet ist schon wirklich absurd, ehrlicherweise. Aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich nicht in den Genuss komme und man kann dann nicht mehr ohne. Also ich sage jetzt mal, ich habe noch ein anderes wichtiges Thema, bevor wir mit den wirklichen Themen anfangen. Die neue Staffel von Kaulitz und Kaulitz ist rausgekommen. Mega gut. Mega. Ach, die fliegen nämlich auch Privatjet, deswegen komme ich drauf.
Ja. Und?
Wollen wir nicht mal so eine Folge zusammen gucken und das dann aufnehmen? Bitte.
Ja, können wir machen.
Es ist auch einfach.
Das ist halt, wie gesagt, komplett irgendwie an meiner Welt vorbei. Ich verpasse aber offensichtlich.
Du musst dich für neue Themen öffnen. Wir gucken eine Staffel, eine Folge Love is Blind und dann gucken wir eine Folge Kaulitz und Kaulitz. Und dann gucke ich, also was müsste ich mir angucken, wenn du das aussuchen darfst?
Boah, wir gucken alle National Geographic Dokumentationen zu Leben im Pazifik wahrscheinlich.
Manganknollen, ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass sie wieder kommen.
Und dann gucken wir Geschichte der Luftfahrt von Times Live. Kennst du das noch, den 80er
gut.
Jahren, diese VHS-Kassetten?
Geschichte der Luftfahrt, muss man sozusagen mal ein bisschen aufpassen, welche Zeitscheibe man aus der Historie rausnimmt. Je nachdem kommen wir Deutschen dann nicht so gut weg. Aber Geschichte der Luftfahrt finde ich mega gut. Also das interessiert mich sehr. Ich finde auch im Deutschen Museum in München zum Beispiel, da gehe ich mit meinen Kindern hin. Das ist, finde ich, ultra spektakulär zu sehen, was da für Flugmaschinen wann wie entwickelt wurden. Also von Holzfliegern bis halt irgendwann industriell produziert, unter anderem für eben den Ersten und Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also Düsentriebwerke und so weiter und so fort. Das ist schon echt, echt beeindruckend. Also das würde mich wirklich sehr interessieren.
Was auch cool ist, ist das Air and Space Museum in Washington, D.C. Da haben die wirklich alles von der X-15, das ist das erste Flugzeug, das über Mach 3 geflogen ist, bis hin zum Spirit of St. Louis. Das ist das Flugzeug, das den Atlantik überquert hat als erstes in einem Go. Dann hast du von den Wright-Brüdern, die 1903 den ersten motorisierten Flug gemacht haben. Nee, das war jemand anders mit den Flügelschlägen. Ja. Und also da hast du, also Space Shuttle hast du da, die paar andere Raketen. Das ist schon total interessant. Ich habe in dem Kontext übrigens, diese Woche ja 6 B2 Richtung Iran unterwegs waren, gab es dann eine große Diskussion dazu, wie die Luftfahrt zukünftig aussieht und ob es sinnvoll ist für Piloten jetzt noch sich auf Flugzeuge, also sowohl zivil als auch Kampfflugzeuge ausbilden zu lassen.
Und
es scheint da einen generellen Konsensus zu geben, dass das nicht mehr zwangsläufig notwendig ist, weil die Ausbildung dauert bis zu 10 Jahre, je nachdem, was du machst. Wenn du so ein, das war ganz interessant, für so einen B2-Bomber, wenn du den fliegst, ist deine Ausbildung 15 Jahre. Du bist im Rang mindestens eines Colonels, um den fliegen zu dürfen.
Colonel ist Oberstleutnant, oder?
Ja, genau.
Wahrscheinlich schon,
genau,
ne?
Ja, genau. Du bekommst das fand ich überschaubar, offen gesagt, für die Verantwortung, du bekommst ein Monatsbruttogehalt von ungefähr $8,000 fliegst dann halt diese Einsätze. Und es gibt, seitdem es das Flugzeug gibt, also diesen B2 seit 1989, gibt es genau 550 Piloten, die auf die Maschinen ausgebildet wurden. Man weiß gar nicht, wie viel von diesem B2 es gibt. Stückpreis 2 Milliarden Dollar. Man sagt aber so im mittleren zweistelligen Bereich, also zwischen 50 und 60 Stück soll die USA davon besitzen. 12 kennt man aber aktuell nur zu jedem Zeitpunkt, weil sie auf dem Radar auftauchen. Die anderen weiß keiner, wo sie sich gerade auf der Welt befinden. Also es ist schon interessant, aber in dem Kontext wurde halt gesagt, die Europäische Union überlegt jetzt auch gerade, ob sie in bemannte Flugzeuge investiert oder ob sie sagt, pass mal auf, wir machen jetzt nur noch selbstfliegende Flugkörper und Drohnen, weil alles andere rechnet sich nicht mehr, sowohl von der Ausbildung als auch der potenziellen Kosten der Menschenleben und auch der Preise der Lebenserhaltungssysteme in diesen Kampfmaschinen zum Beispiel, das rechnet sich einfach nicht mehr. Ne? Und wenn du dir zum Beispiel in der zivilen Luftfahrt eine Maschine anschaust, eine Boeing, die mit Autopiloten fliegt, also es gibt vielleicht 98% der Fälle könnte der Autopilot von Flughafen zu Flughafen fliegen. 2%
das wollte ich
mich
gerade fragen.
Muss
also sozusagen
der
jetzige
eingreifen.
Autopilot könnte starten und landen und könnte alles automatisch machen. Ist halt nicht erlaubt und nicht akzeptiert von uns Passagieren und so weiter. Aber nach dem Motto, jetzt so eine Frachtmaschine von DHL, von Leipzig nach, keine Ahnung, Washington, da würdest du sagen, dass die Technologie und alles, was darin verbaut ist an Sensorik, kann das heute schon komplett autonom.
Ist problemlos. Also die haben auf einen Zentimeter genau können die die Höhe der Maschine abmessen. Das ist wichtig, damit du nicht quasi vor oder hinter der Landebahn landest, ja, oder zu früh oder zu spät aufsetzt. Du hast das Positioning-System mit GPS, das auf einen Zentimeter genau ist mittlerweile für Luftfahrt. Dann hast du optische Sensoren, die auch nochmal tracken, wo die Landebahn ist. Also du hast ja auch keinen Gegenverkehr im Normalfall, ne? Also du hast keine Fußgänger.
Das ist eher ein binäres Problem. Wenn du es hast, dann ist einfach das immer schlecht.
Genau, so.
Okay.
Das heißt, es ist auch nachgewiesen, dass ein Großteil der Flugzeugunfälle, die in den letzten Jahrzehnten passiert sind, auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, ja? Also mindestens 80%. Das heißt, es ist eine reine regulative Frage, ob das jetzt losgeht mit vollautonomen Flugzeugen oder nicht.
Plus die allermeisten Vorfälle, also müssen ja nicht immer komplett in Flammen aufgehen, aber die meisten Vorfälle sind Start und Landung. Ne? Also irgendwie 90% plus oder wie auch immer, sei Sachen, die passieren, haben mit Start und Landung zu tun und weniger mit, dass oben auf 10.000 Meter Höhe dir ein Schwan reinfliegt. Ja, das ist zumindest mein, stimmt das? Also ist das so, dass Start-Landung eigentlich, das ist der neuralgische Punkt und wenn du mal in der Luft bist, dann bist halt in der Luft und fliegst?
Ja, im Groben und Ganzen ist das schon so, ne? Aber wenn du dir, vielleicht erinnerst du dich noch an den Concorde-Absturz, ne? Da ist so ein kleines Metallteil in Triebwerk reingekommen und dann ist die abgestürzt. Oder du hast die Malaysia-Abstürze, ne? Das war kurz nach dem Start. Also du hast normalerweise, wenn du auf Reiseflughöhe bist, da sind die Flugzeuge mittlerweile so sicher konzipiert und so redundant aufgebaut, dass wenn irgendwas passiert, ja, also was durch Steuerungselektronik fällt aus oder ein Triebwerk fällt aus oder hydraulische Systeme fallen aus, dann ist das immer redundant aufgebaut und du kannst es ausgleichen und hast genug Zeit, um dir alternative Flughäfen zu suchen. Hatte das mal, da bin ich von Deutschland nach Mexiko geflogen und da ist so Höhe Island ist ein Triebwerk wirklich ausgefallen. Da mussten wir auf Island mussten wir notlanden. Aber die Piloten sind echt ziemlich cool geblieben. Nur mein Schwager, der ist so ein bisschen traumatisiert. Seitdem fliegt er nicht mehr. Ja.
Und die Maschine hätte wahrscheinlich, also was macht man nicht, aber die, wenn man gemusst hätte, wäre die auch nach Mexiko geflogen, oder?
Ja, hätte sie geschafft. Wobei, da ist es halt auch so, du hast quasi die Passatwinde. Die kommen meistens aus dem Westen und bewegen sich Richtung Osten. Und wenn du, deswegen dauern Flüge aus Europa in die USA immer meistens so ungefähr eine Stunde länger als umgekehrt, weil du quasi gegen den Wind anfliegen musst. Deswegen, die Flugzeuge tanken auch immer nur für die Strecke, die sie fliegen müssen. Und klar, mit einem Triebwerk wäre das eher schwierig gewesen. Das hätte auch keiner gemacht. Ja, also worst case, nee, aber wenn gar nichts in der Nähe gewesen wäre, wären sie nach Labrador, weißt du, nach Kanada oder so geflogen wahrscheinlich. Aber
stimmt, da oben fliegst du ja
über den Pol drüber oder in der Nähe zumindest. Das ist der kürzeste Weg. Das ist der Abstecher in die Luftfahrt.
Geil. Ja, ich finde das ja, mein Motto ist ja, einfach dich öfter fragen, was du so machst. Das kommt sehr gut an, kann ich dir sagen. Das ist, wird gelobt allenthalben.
Ja, okay.
Warum bist du jetzt in München? Was machst du da?
Ich bin in München, weil ich nach Prag weiterfliege, weil wir mit Ike und Inka da ein paar Termine haben, heute und morgen. Und dann haben wir am Freitag in Pilsen unser Sommerfest.
Geil, wie viele Leute? Also kommt das ganze Team zusammen?
Ja, wir sind so 120 Leute, sind wir, genau, aus aller Welt, kommen eingeflogen nach Pilsen, um da das Wochenende zu verbringen. Genau.
Ich war noch nie in Tschechien, doch einmal eine Runde Tatra zelten bei minus 30 Grad, als ich 15 war. Und ich war noch nie in Polen, außer meine Katze Winnie aus Polen abzuholen. Also sozusagen, ich war in beiden Ländern noch nicht richtig und das ist, glaube ich, nicht gut.
Ja, Polen ist ja nicht so weit von dir, ne? Von Berlin.
Nee, überhaupt nicht. Also vor allem da, wo ich wohne, muss ich mir immer anhören, weil ich ja wirklich leider nicht im funky Teil von Berlin wohne. Ob gucken Leute bei mir manchmal aus dem Fenster oben und sagen, hey, wo ist denn die Ostsee jetzt? Oder
warum? Siehst du Stettin? Oder?
Genau, siehst du Stettin? Sag ich so, okay, witzig. Ja, so weit wohne ich dann nicht weg. Also insofern, vielen Dank für die Einladung. Die nehme ich gerne an, dann komme ich nach Pilsen. Das ist cool.
Komm rein, jederzeit.
Es hat sich eines getan in der Mobilitätswelt. Wir haben 18 Minuten, mal gucken, wie lange wir heute machen. Punkt 1 auf der Agenda, also fangen wir Lokalpatriotismus. Wir fangen mal an mit dem, du hast das letzte Woche, haben wir es mal ganz kurz angesprochen, mit dem ID-Buzz mit Doppel-Z, AD für Autonomous Driving von Volkswagen in Kooperation mit Moja. Also ein diese neue ID-Bus eben, also sozusagen der alte, der Bulli, würde man sagen. Mhm. Aber eben in der neuesten Version, wenn ich es richtig sehe, elektrisch. Und der ist ausgestattet mit, also da können wir gleich mal drüber reden, also der komplette, wie ein Christbaum, geschmückt mit Sensorik, Radar, LiDAR und Kamera von der Firma Mobileye. Und der ist sozusagen, wurde vorgestellt als erstes serienproduzierbares, vollautonomes Fahrzeug aus dem Hause VW und soll eben 2026 da in Los Angeles und so weiter loslegen in Kooperation mit Uber. Und das hatten wir so immer mal hier und da gesagt, aber ich glaube, wenn man jetzt diese Woche nochmal durch den Blätterwald geht, erkennt man eigentlich, dass das ein riesen Schritt vorwärts ist und das erste Lebenszeichen der europäischen OEMs in diesem Robotaxi-autonomen Fahren Gemengelage, die wir ja seit Monaten und Wochen hier immer, also selbst im Mainstream-Medien sehen mit Waymo und hast du nicht gesehen, all die Firmen, die wir hier schon besprochen haben. Also ich bin echt aus dem Häuschen, muss ich sagen.
Ja, ist auch echt viel los. Also in dem Kontext auch, also Deutschland und der Philipp Reeth, der macht das. Der hat vorher das Carsharing bei VW geleitet, ist ein fähiger Kerl und macht das wirklich gut. In dem Kontext muss ich auch mal Werbung machen für einen wirklich sehr guten Newsletter für jeden, der interessiert ist an diesem ganzen Autonomous Driving. Das nennt sich The Driverless Digest. Ist von einem Typen, nennt sich Harry Campbell. Und der ist so Analyst, also kommt aus dem Private Equity Bereich und schaut sich die Sachen immer sehr detailliert an. Und was der geschrieben hat in seinem letzten Newsletter, fand ich sehr, sehr interessant. Waymo macht mittlerweile 700.000 Trips im Monat. Ja, also hat die Schlagzeilen nochmal wirklich stark erhöht. Im Vergleich dazu, ein Uber macht, tipp mal, wie viel Uber weltweit macht in dem
im
selben
Monat?
Zeitraum. Ja, im Monat.
Ich glaube, also jetzt ist natürlich, du darfst diesen Newsletter nicht verraten, weil ich den ja immer nehme und auf Deutsch übersetze und daraus einen Podcast mache. Das
ach,
jetzt,
du hast den
jetzt
auch.
Bin ich also, ja, okay. Klar, logisch, okay. Den muss man lesen, weil es echt super ist.
Ja.
Jetzt lass mal, also die machen 700.000 und ich glaube, die Zahl war, das muss ich mir jetzt mal gucken, ob das sein kann, 653 Millionen?
Nee, 255.
Das war irgendeine Riesenzahl, genau. 255 Millionen aber, richtig?
Ja, genau. Ja, ja.
Genau, so, also ich wusste, es war in den hunderten Millionen, und ich, nur die Größenordnung schien mir gerade zu viel. Genau, also 250 Millionen über die ganze Welt verteilt natürlich im Monat. Das ist schon wirklich crazy.
Ja, und seit
und das
Start...
Sind nur Ride-Hailing oder sind da auch irgendwie, wenn du ein Lime oder irgendwas buchst oder wenn du halt irgendwelche anderen Fortbewegungsmittel sind
ist
reine nur, Uber...
Ist rein Uber-Autos.
Taxi, sozusagen.
Genau, wenn du da, was die Micromobility-Zahlen angeht, habe ich keine Ahnung. Ja? Ich weiß auch gar nicht, ob mittlerweile, da habe ich echt gerade, ob Lime hat doch die Fahrräder von Uber gekauft und sind nur noch auf der Uber-Plattform buchbar. Also die Hardware gehört mittlerweile gar nicht mehr Uber.
Die gehört denen nicht mehr, genau, aber sozusagen das Makeln, sozusagen den Marktplatz stellt Uber immer noch. Deswegen hätte ich, ne, genauso wie bei den Autos, die gehören denen ja auch nicht. Da hätte ich jetzt gedacht, dass die vielleicht sowas mit reinrechnen. Auf jeden Fall aber eine gigantisch große Zahl, ne?
Ja, und ich finde es auch krass. Also Waymo wurde 2018 gegründet, hat jetzt 10 Millionen Rides, hatte ich schon, also bezahlte Rides. Die haben die ersten 6 Jahre sind die umsonst gefahren, ne? Also muss dafür nichts zahlen. Das war reiner Testcase und seit einem Jahr lassen sie sich das bezahlen. Das heißt, sie haben in einem Jahr, ich kann mal jetzt meinen Kopf da noch nicht ganz so drum zu rappen, wie man so schön sagt, aber 10 Millionen Rides, dann passen 700.000 im Monat, passt ja da nicht.
Ja, aber ich glaube, die haben eine Runrate, glaube ich, hat er gesagt, 10 Millionen. Ne? Also sozusagen den letzten Tag mal 365 waren dann 10 Millionen. Aber auf jeden Fall gibt es da ein rasantes Wachstum. Und das sieht man ja. Also in San Francisco wird denen, also da gibt es ein bisschen, kann man auch lesen im Newsletter, ganz gut hergeleitet, aber da streitet man sich, wie groß der Market Share von Uber tatsächlich, von Waymo tatsächlich ist, aber da würde man immer, ich glaube, würde jeder jetzt zustimmen, dass das so irgendwas zwischen 15% und 25% sind, also um die 20% ist da so der Konsensus, was man da ablesen kann, und das geht schon zu Lasten vor allen Dingen von Lyft, interessanterweise, das macht auch halbwegs Sinn, wenn du der Markt, der Platz ist Uber, das benutzen Leute, das erste, also die sozusagen wie die zweite Kreditkarte, die du dann nicht mehr nutzt, wenn was Neues, wenn PayPal kommt, so wird eben Lyft dann im Zweifelsfall nicht genutzt als Ausweichmöglichkeit, sondern Waymo oder umgekehrt Waymo als erstes und als Ausweichmöglichkeit nimmt man dann immer Uber, weil man da sicher sein kann, dass das irgendwie halbwegs passt. Und dann natürlich durch mehr Städte und Internationalisierung. Also, man hat einen Waymo, also man weiß, dass sie nach Japan expandieren wollen, man weiß, dass sie das, dass sie Europa in Gänze auch im Blick haben und vor allen Dingen seit neuestem auch New York. Das ist jetzt nicht international, aber der größte Taximarkt der Welt, zumindest das steht auch, glaube ich, im gleichen Newsletter. 22 Millionen Dollar am Tag werden mit Taxi irgendwie umgesetzt, mit Ride-Hailing Ride-Hailing alleine ich glaube Ride-Hailing umgesetzt. Das fand ich schon ja, ist ein großer Schritt. Wir sind vom Thema abgekommen. Moja und VW. Warum ist das so geil? Also erstmal, das Konzept ist ein bisschen anders, ne? Also die wollen, also so ein umgebauter VW-Bus mit so, du kannst da, wenn ich das richtig sehe, auch irgendwie drin stehen und so, du hast so Handdinger, mit denen du dich oben wie im Bus festhalten kannst. Das Thema
das
ist ja, dass du...
Das ist Moja, genau, ja.
Genau. dass du halt diesen ID-Bus nimmst und damit eben die öffentliche Nahverkehrsinfrastruktur im Speckgürtel besser an die nächste S-Bahn-Station anbinden kannst.
Ja, aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Sitzt du ja, da stehst du nicht.
Ich habe gerade irgendwas gelesen auf Heise, dass das irgendwie, also gibt es wahrscheinlich in verschiedenen Konfigurationen. Also sei es drum, irgendwie wirst du da verkehrsrechtlich konform drin sitzen oder stehen. Aber dass das einer der großen Cases ist, dass halt VW sagt, pass auf, du kriegst sozusagen Autonomous as a Service von uns. Wir bauen ein Auto. Das ist fertig. Ja, bei dir ist gerade Polterabend, ne?
Hier ist gerade jemand sehr, räumt gerade das Besteck vom Frühstück hier weg.
Ja, ich höre das. Ich hoffe einfach nicht, dass der Max gleich reinkommt und mir einfach ins Gesicht schießt. Aber ansonsten machen wir einfach weiter. Es ist, wie es ist. Es ist live. Auf jeden Fall, da guckt, der kommt schon. Er schüttelt mit den Fingern und Auf jeden Fall, dass du halt sagst, du kannst nicht so riesen Gefäße, also in einen Bus mit irgendwie 80, 100, 200, was auch immer, Personenkapazität, immer leer hin und her fahren lassen. Gleichzeitig wollen wir die Speckgürtel vor allen Dingen um die großen Städte viel, viel besser anbinden. Denn wenn du das machst, wird sich auch der Verkehr innerhalb der Städte verbessern. Plus du kannst, es gibt viel besseren bezahlbaren Wohnraum dort draußen und. Aber trotzdem will man, dass jeder partizipieren kann und nicht so eine Aufteilung der Städte, Innenstädte versus Speckgürtel entsteht. Dafür brauchst du öffentlichen Nahverkehr und der muss aber finanzierbar sein. Also wenn du einen Fahrer bekommst, was jetzt nicht mehr gegeben ist die nächsten 10, 15 Jahre, dann hast du trotzdem immense Kosten, weil du natürlich sagst, hey, da fährt halt ein Bus zu fixen Zeiten. Was ein Moja möglich macht, ist, dass du ad hoc dir mit einem viel kleineren Gefährt autonom, also ohne Fahrer, diese Anbindung herstellen kannst und dann natürlich über eine App auch das schedulen kannst, dass du dich in Gruppen zusammenfindest, wie Anruf-Sammeltaxi früher. Und das ist sozusagen eines der Konzepte, die dahinter stehen. Und da hast du natürlich einen großen Abnehmermarkt, weil du eine Menge Kommunen hast, die dieses Problem haben. So hört sich das für mich an auf der Go-to-Market-Seite, was ich da lese in den Pressemitteilungen.
Ja, wir haben, also muss man wahrscheinlich so ein bisschen die einzelnen Sachen runterbrechen. Ne? Also es gibt einmal die Automotive-Seite und da sind Volumenhersteller wie ein VW, ein Toyota oder auch ein Fiat Chrysler, sind halt prädestiniert dafür, jetzt Vollgas zu geben und das Autonomous Driven voll und ganz zu umarmen, denn niemand wird so günstig und effizient und die Technik ist da, selbstfahrende Autos herstellen können wie die Volumenhersteller. So, und damit müssen die in meinen Augen den Markt besetzen, das ist alternativlos, denn ein Premiumhersteller wird wahrscheinlich in diesen Markt nicht reingehen, ganz einfach, weil die Käufer von diesen Premium-Fahrzeugen tendenziell eher nicht darauf angewiesen sind, das Fahrzeug zu monetarisieren oder das auch gar nicht wollen. Ja, das siehst du in anderen Sektoren siehst du das auch so, dass wir haben eben über Privatflüge oder gesprochen. Das wird in wenigsten Fällen werden solche Sachen geteilt. Worauf es aber darauf ankommt, ist am Ende des Tages, wie wird dieser Service ausgerollt und wer finanziert das? Es ist allerdings mittlerweile so, ich sehe das in Niedersachsen auf dem Land als Beispiel. Da gibt es auf dem Dorf in Wellingholzhausen, da wo ich herkomme, gibt es einen öffentlichen Nahverkehrsservice, der nennt sich Lütti. Ja, also das ist niedersächsisch für klein, so der Lütti. So, und das ist am Ende des Tages, ist das ein Ride-Hailing. Das heißt, du hast eine App, die Lütti-App für Niedersachsen. Da kannst du dir diesen kleinen Bus, das ist dann so ein VW T6, also Bulli oder ein Mercedes Sprinter oder auch ein Capri oder was auch immer, kannst du sagen, ich hätte gern einen, der soll da von meinem Haus hier abholen und soll mich dann zum nächstgelegenen Ort 8 Kilometer bringen. Dann wartest du ein bisschen länger drauf, der macht automatisch die Routenplanung dieser Lütti, ja, das ist eine Software hinter, und ist am Ende des Tages ist das ein Sammeltaxi. Jetzt ist es so, dass bei diesem Lütti der Anklang vor allem bei jüngeren Leuten riesig groß ist, ja, und auch bei Eltern, weil sie sagen, dann musst du nicht auf den Bus warten, der fährt frequenter, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber ist auch sicherer und die fahren auch nachts, dann muss ich dich von der Scheunenparty nicht abholen. So, das ist vom Use Case bei den Nutzern total angekommen. Jetzt kommt aber die Stadt, Melle in dem Fall, das ist die nächstgrößere Stadt,
40.000 Einwohner. Ist das auch eine Abkürzung für irgendwas? Nennt ihr alle eure Städte Melle?
Nein, okay. Nee, ja, fast, ja, aber es muss 2 L haben auf jeden Fall im Namen. So, und okay. die Melle hat 45.000 Einwohner und die sagen halt, pass mal auf, die Gemeinde oder die Stadt Melle zahlt diesen Lütti-Dienst, weil er nicht kostendeckend ist, ja, zahlt und subventioniert er das aus Geldern, die schlussendlich Steuergelder sind. Und die bekommen jeden Tag einen Anruf von der Taxigewerkschaft in Melle, die denen sagt, pass mal auf, das ist totaler Wettbewerb zu uns, wir haben viel weniger Fahrten als Taxi, deswegen möchten wir das nicht machen. Und die wollen den Lütti jetzt abschalten. Jetzt gibt es ein Volksbegehren, ohne Witz, die halt sagen, nein, lass den Lütti leben. So, das ist mikroökonomisch.
Ist das auch der Slogan?
Weiß ich nicht, aber wenn nicht, dann würde ich den jetzt mal in den Hut werfen. Also, die mikroökonomisch ist das schon eine Herausforderung, wie du vor allen Dingen auf dem Land, also auf Papier sieht das alles gut aus, aber da hängen ganz viele Sachen dran, die so die Implementierung von autonom fahrenden Fahrzeugen auf dem Land gar nicht so einfach machen. Ja, auch kommerziell hängen da halt Arbeitsplätze etc. dran und das ist gar nicht so trivial. Vor allen Dingen kommt noch hinzu, dass ein Großteil der Taxifahrten auf dem Land zumindest unter der Woche sind Krankenhausfahrten, ja. Also Oma Inge wird gefahren, irgendwie, die trägt aber so ein Lütti nicht aus dem Haus raus. Ne? Dann brauchst du den Taxifahrer, der das seit 10 Jahren mit Oma Inge macht und sie halt kennt und sie ihm auch vertraut und er auch ganz genau weiß, wo er anpacken darf, damit sie nicht wehtut. Ne?
Ja,
und
klar.
Das wird kurzfristig sicherlich nicht von autonom fahrenden Fahrzeugen gelöst werden. Deswegen sehe ich den Use Case für Autonomous auf dem Land sehe ich einfach nicht. Einfach weil auch die Deckung gar nicht gegeben ist.
Naja, aber sozusagen, wenn es doch also ich würde da schon dagegen halten. Ich glaube, dass also in Summe bräuchten wir viel mehr sozusagen kostengünstige Abdeckung von öffentlichem Nahverkehr. Weil das einfach die Triebfeder ist, dass du eben nicht alle in den Städten wohnen musst und dass du natürlich auch dass du die Landflucht ein bisschen bekämpfst, dass Leute sagen, ich habe ja eigentlich gar keine Chance mehr am Sozialleben teilzunehmen oder am Arbeitsleben teilzunehmen, wenn ich eben ein bisschen weg vom Schuss wohne. Mhm. Und da müsstest du doch die effizientesten Weg wählen. Und ja, das ist halt dann nicht so, dass es, das wird Effekte haben, die nicht nur positiv sind. Zum Beispiel, dass es weniger Taxifahrten gibt. Ich finde jetzt Krankentransport rauszupicken, das ist schon so sui generis. Also da brauchst du ja offensichtlich eine Person fürs Handling. Und es ist nochmal irgendwie ganz, ist nochmal deutlich spezieller. Ich glaube, das ändert nichts daran, dass die ganzen Jugendlichen und Leute, die vielleicht auch mal Bier trinken oder einfach die keinen Bock haben, mit dem Auto zu fahren, dass die eben auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen und eben somit, das wäre das Effizienteste, wenn du es schaffst. Du kannst das ad hoc buchen, das ist kein Fahrer dabei, der Kosten hat, das lassen wir es nochmal elektrisch sein und das wird durch Sonnenstrom dann sozusagen immer aufgeladen zwischendrin. Das scheint doch in Summe das deutlich effizientere, Weg zu sein, da Menschen von A nach B zu bringen. Deswegen glaube ich schon, dass das kommt und du hast halt echt das Problem, dass du ab 18 Uhr da siehst du dieses Tumbleweed hin und her rollen von Bushaltestellen und keiner kommt mehr weg und das ist ein Riesenproblem. Alter Witz aus der Jugend, wenn du bis 10 Uhr nicht im Bett bist, kommst du nach Hause. Ja? Nein, Quatsch, aber das ist halt, das ist echt ein Riesenproblem. Inklusive der ganzen Risiken, weil eben dann leider Leute doch zum Beispiel nach 2 Weinen noch Auto fahren und entsprechend dann, wenn man auf diesen Alleen entlang fährt, hier in Brandenburg und so, leider dazwischen auch immer mal wieder Kreuze hat und solche Themen.
Meinst du, die kannst du eh nicht davon abbringen, dass sie selber fahren?
Ich glaube, im Idealfall, wir malen das jetzt mal, wir sagen, das ist total finanzierbar, aber du sagst, jede Person weiß, quasi du vielleicht nicht 5 Minuten warten, aber mit 15 Minuten warten wirst du point to point. Also du wirst abgeholt, wo du abgeholt werden, also ne, das nicht, du musst nicht noch 3 Kilometer zu einer Bushaltestelle laufen, sondern der kommt halt zu dir, weil es egal ist, ist eh unterwegs und bringt dich dann nach Hause oder zumindest an eine Hausecke, die 200 Meter von dir weg ist. Glaube ich schon, dass das massiv einen Einfluss drauf hätte, was, wie, wo geht und auch gewisse Gefahrenpotenziale dann aushebelt. Und ja, ein paar Idioten hast du halt immer. Das stimmt, das wirst du nicht komplett unterbinden können. Aber ich glaube schon, dass es deutlich weniger wird.
Also ich ich habe auch einen Taxifahrer im Bekanntenkreis und der sagt halt, am Ende des Tages ist auch die Frage, wer trägt die Kosten für diese Fahrt. Und dieses aktuelle Setup, dass die Taxen auf dem Land trotzdem noch eine Daseinsberechtigung haben, ist ja, dass der Taxiunternehmer am Ende des Tages das finanzielle Risiko trägt und nicht durch Steuergelder finanziert ist und gerade so viel Fahrten machen kann, dass es sich für ihn lohnt. Da wird keiner reich dadurch. Aber es ist ein Geschäft, was irgendwie den Lebensunterhalt finanziert. Dass jetzt bei chronisch klammen Gemeinden oder denen zu sagen, pass mal auf, ihr übernehmt jetzt das Risiko und übernehmt die Kosten für Fahrten, die eventuell nicht stattfinden, das sehe ich nicht, weil du musst halt, und das ist halt inhärent bei Autonomous, ist halt, dass du eine gewisse Versorgungssicherheit haben musst, ja, um den Dienst an den Kunden zu bringen. Ja, also du wartest nicht 2 Stunden auf dem Autonomous Driving Car. Ja, auch nicht auf dem Land, bis das kommt. Du kannst es vielleicht vorbestellen oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass da ein Schuh draus wird, aber für die Ad-Hoc-Cases.
Aber gibt es vielleicht eine Bandbreite? Ich meine, dann gibt es schon Busverbindungen, nur halt mit viel kleineren Bussen und die fahren halt hin und her in einer gewissen Frequenz und so wie es das Anruf-Sammeltaxi dann zu einer gewissen Uhrzeit gibt, machst du das dann eben ab einer gewissen Uhrzeit oder wenn halt die Leute nicht mehr da sind, anders. Also es muss auf jeden Fall gelöst werden. Also ich glaube, man kann nicht sagen, also es ist auch zu teuer, einfach das mit dem Taxi zu lösen. Es gibt eine Menge Menschen, die sich das so nicht leisten können. Also nicht nur Jugendliche nicht, sondern auch andere. Die können nicht sagen, ich fahre halt, ne, in Anführungsstrichen, ich commute jetzt jeden Tag zur Arbeit mit dem Taxi. Mhm. Also das ist so das Thema. Aber dann werden die Leute natürlich trotzdem im Auto fahren, wenn sie zur Arbeit müssen. Also ich sehe, was du meinst. Du sagst, der Markt für Speckgürtel, öffentlicher Nahverkehr mit autonomen Bussen, der ist nicht besonders groß. Punkt. Das ist das, was du sagst. Der Use Case ist nicht groß genug. Okay.
So, und innerstädtisch ist ein Traum. Ja, da kannst du dich von der Auslastung, wenn du in Berlin, San Francisco oder Tokio bist, kannst du dich dumm und dusselig verdienen. Mit den Dingern. Weil da kannst du, so viele Fahrzeuge kannst du gar nicht auf den Markt bringen, wie Nachfrage ist, wenn du es richtig gestaltest. Vor allen Dingen in amerikanischen Städten. In Tokio war es ein doofes Beispiel, weil der öffentliche Nahverkehr super ausgebaut ist. Ja.
Ah, tudum.
Ja.
Ja. Genau. Aber viel China auch, ne? Also viel U-Bahn und solche Sachen.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Wir haben jetzt ein Telefonat, lieber Schreze, in einer Minute. Ja. Es sei denn, wir wollen das schieben. Und mein Boarding beginnt in 10 Minuten. Was hältst du davon, wenn wir sagen,
was
wir
hältst du davon, wenn du mit dem Laptop in der Hand jetzt mal zum Gate gehst und wir einfach mal gucken, ob sie dich so reinlassen? Das fände ich gut. Lieber Michel, das ist ja ein ereignisreicher Morgen für uns alle. Und ich finde, das sind wir unseren Fans schuldig, eine Sache noch. Der Alexei stand bereit. Wir hatten ein kleines technisches Problem mit dem Mikrofon. Er wird nächste Woche in dem Podcast sein. Und dann werden wir ihn rösten können und alles erfragen können, Coram Publico, was wir uns sonst nicht trauen.
Jetzt Props go out to Max und Sandra. Ich werde nächste Woche weder fliegen, noch mein Haus verlassen, noch irgendwas anderes machen, als angespannt vor dem Laptop warten, bis die Aufnahme beginnt.
Aber du hast Donnerstag angegeben als Aufnahme, könnten wir auch Mittwoch machen? Weil könnten wir zum Beispiel, wären Alexei und ich in Hamburg, da könnten wir beide im Studio sein und so.
Ja, ist ein Traum.
Überleg dir das mal.
Ja, das kriegen wir. Aber das machen wir dann offline. Alles klar.
Mensch, schön, dass das so spontan geklappt hat. Und schade, dass der Polterabend bei dir da hinten schon vorbei ist. Ich fand das Ganze, da klackert es wieder. Sehr gut.
Ja, guck mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche, gutes Wochenende und Horrido. Küss dir an.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.